Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Dies ist aller Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass ein Mensch dem anderen Rast gibt auf der großen Wanderschaft. Romano Guardini, der römisch-katholische Religionsphilosoph und Theologe. Heute sind wir Gottes Hausgenossinnen und Hausgenossen, Mitbürgerinnen und Mitbürger der Hoffnung, nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern so wie wir sind, willkommen zum Gottesdienst. Willkommen an diesem siebten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Willkommen sehr herzlich dem Württembergischen Kammerchor unter der Leitung von Professor Dieter Kurz. Wie schön, dass wir wieder miteinander Gottesdienst feiern und auch miteinander singen und loben können. Aus meines Herzens Grundes sage ich dir Lob und Dank. So beginnen wir und die Strophen singen wir im Wechsel. Ich habe gesehen, Sie haben nicht alle Liturgieblätter, also die Strophen 1, 3 und 7 singt die Gemeinde. Die Strophen 2 und 6 singt der Chor. Im Wechsel beten wir den Psalm 107 und wenn es Ihnen möglich ist, dann lade ich Sie ein, aufzustehen. Wir sprechen den Psalm in ganzen Versen im Wechsel. Den Psalm gibt es in den neuen Liedern, aber Sie finden ihn auch auf dem Liturgieblatt abgedruckt. In den neuen Liedern ist dies die Nummer 916.1. Wir beginnen auf der, der Ambo ist nicht da, also auf Ihrer linken Seite. So.
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Und seine Güte währet ewiglich.
So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat.
Die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden.
Die Irre gingen in der Wüste auf ungebahntem Wege und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten.
Die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete.
Die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er errettete sie aus ihren Ängsten.
Und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten.
Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut.
Dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem.
Gloria, Gloria.
So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürgerinnen und Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Der Wochenspruch, der uns durch diese nächsten Tage begleitet. Schöpferischer Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, wir haben uns heute eine Weile niedergelassen unter dem Schutz deiner Verheißungen. Sind deine Hausgenossinnen und Hausgenossen. Da sind Lieder und Gebete und Worte, das sind Schwestern und Brüder aus allen Himmelsrichtungen, die deinen Frieden suchen. Da sind unsere Begegnungen und Erfahrungen und all die Bilder aus der vergangenen Woche. Da ist unsere Dankbarkeit. Da sind auch unsere Kränkungen und Fragen und Sorgen, die wir hierher getragen haben. Und da ist dieser weite Raum zwischen Himmel und Erde, der dich, deine Lebendigkeit und unser Leben miteinander verbindet. Sei du jetzt da mit deiner Güte und Liebe und nimm dich unseres Lebens, unserer Bitten und Gebete an. In der Stille legen wir vor dich, was uns bewegt und berührt. Er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Amen.
Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht bei Johannes im Kapitel 6 und ich lese in den Worten der Basisbibel. Ich lese die Verse 1 bis 15. Bald darauf ging Jesus ans andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias genannt wird. Eine große Menschenmenge folgte ihm, denn sie hatten die Zeichen gesehen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Es war kurz vor dem Passafest, dem großen Fest der Juden. Jesus blickte auf und sah, dass die große Menschenmenge zu ihm kam. Da sagte er zu Philippus: Wo können wir Brot kaufen, damit die Leute zu essen haben? Das sagte er aber, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste längst, was er tun wollte. Philippus antwortete: Nicht einmal Brot für 200 Silberstücke reicht aus, dass jeder auch nur ein kleines Stück bekommt. Da sagte einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus: Hier ist ein kleines Kind. Es hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jesus sagte: Sorgt dafür, dass die Menschen sich setzen. Der Ort war dicht mit Gras bewachsen. Dort ließen sie sich nieder. Es waren über 5000. Jesus nahm die Brote und dankte Gott. Dann verteilte er sie an die Leute, die dort saßen. Genauso machte er es mit den Fischen. Alle bekamen, so viel sie wollten. Als sie satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das taten sie und füllten 12 Körbe mit Resten von den 5 Gerstenbroten. So viel war nach dem Essen übrig geblieben. Als die Leute sahen, was für ein Zeichen Jesus getan hatte, sagten sie: Er ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da merkte Jesus, dass sie bald kommen würden, um ihn mit Gewalt zu ihrem König zu machen. Darum zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Amen.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für diesen siebten Sonntag nach Trinitatis steht in der Apostelgeschichte des Lukas im zweiten Kapitel, die Verse 41 bis 47. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier oder dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, wenn er für einen Augenblick irgendwo stillstehe, dann sei es immer noch zu schnell, habe ich bei dem Schweizer Kurt Ebli gelesen. Wenn ich für Augenblicke irgendwo still stehe, bin ich immer noch zu schnell. Ebli, dieser Wanderphilosoph aus dem Kanton Zürich und Dichter mit dem Gehtempo des Menschen, der noch staunen will und kann, mit dem Blick für das Unbeachtete, mit der Gabe, dem Unscheinbaren seine Größe zurückzugeben, der kleine Bach, ein Rinnsal, aber er hat seine eigene Sprache, ob wir sie hören. Der Wald ist ihm wie ein Zuhause, in dem man tagelang gehen kann, wie von einem zum Zimmer zum nächsten. Und seltsam, man findet nicht zurück in das erste Zimmer, weil es, sobald man es verlassen hat, ein anderes geworden ist. An diesem Sonntagmorgen, nach 2000 Jahren, schnüren wir unsere alt gewordenen Kirchenknochen und brechen auf zu einem Besuch in den ersten Bewegungen der jungen christlichen Gemeinde. Wir stehen still, wir sehen und wir staunen. Wir lesen in der Apostelgeschichte des Lukas. Eben hat Petrus seine etwas ungelenke Pfingstpredigt beendet. Auch wenn sie zäh wirkt und gespickt mit Zitaten aus dem ersten Teil der Bibel, die Menschen beim Wochenfest in Jerusalem, die Pilgerinnen und Pilger eingeschlossen, hören, was er sagt. Und es geht ihnen durchs Herz. Es berührt sie. Sie nehmen das Wort an. Sie lassen sich taufen. 3000 Menschen an einem einzigen Tag, so schreibt es Lukas, so fühlt es sich an, auch wenn die Zahl wahrscheinlich ziemlich hochgegriffen ist. Das wären, so hat einer errechnet, mehr als 10% der Jerusalemer Gesamtbevölkerung zur Zeit des Neuen Testaments. Aber vielleicht fühlen sich Aufbrüche und Freude wirklich so an. Und das Kleine wird groß und das Unscheinbare wird bedeutend und es beginnt etwas. Und wir brauchen irgendetwas, um seine Bedeutung für die Menschen zu beschreiben, und seien es solche Zahlen. Im Zusammenhang der Apostelgeschichte ist dies das erste Summarium, der erste Sammelbericht, die erste Zusammenfassung der Geschichte der jungen Kirche. So war es damals in der ersten und in der zweiten Generation, will Lukas sagen. Keine verlorenen, von der Angst getriebenen, panischen Seelen, keine Welt, die in den letzten Zügen liegt, kein Leben im immer mehr oder weniger temperierten Schmerz, und wenn man die Augen zumacht, ist es vielleicht nicht so schlimm, nicht nur mit der Kirche, auch mit der Welt. Stattdessen ist alles durchdrungen von Freude. Freude über etwas, das beginnt. Wenn wir für einen Augenblick stillstehen und verharren, so wie die junge christliche Gemeinde verharrt im Tempel, im Gebet, im Brotbrechen, wenn wir uns Zeit nehmen, so wie heute Morgen, dann finden wir in diesem alten Sammelbericht von den Anfängen der jungen Kirche und der Gemeinde etwas von der Größe, von der Kraft und von dem Geist, die dort am Wirken sind. Mehr noch, wir finden eine Zeitansage. Und die Botschaft heißt nicht, es endet, sondern es beginnt. Es fängt an. Es ist Aufbruch. Wir finden dort Frauen und Männer, die sich wie alle anderen zu den gewohnten Zeiten im Tempel versammeln. Sie sind und bleiben auf ihre Weise Teil ihrer Welt und ihrer Gesellschaft. Aber wie sie dort sind, auch in der Öffentlichkeit, und wie sie sich bewegen in ihrer Welt, auch in ihren Häusern, das ist anders. Es ist voller Gesten und symbolischer Handlungen und Zeichen der Mitmenschlichkeit. Wunder und Zeichen nennt es die Apostelgeschichte, und die, die sie wahrnehmen, erschrecken fast darüber, über Brotbrechen und Gesang und Gebete. Es ist geprägt von Freude und zugleich von einer fast provozierenden Schlichtheit. Und etwas strahlt aus. Wir müssen ein bisschen philosophisch und theologisch werden. Was ist das eigentlich, der Tod, liebe Gemeinde? Wenn wir den Tod in seiner Härte und Schärfe denken, dann bedeutet er zuerst eine Grenze. Und zwar eine gewaltsame Grenze, über die wir nicht verfügen. Dann bedeutet er, dass wir an dieser Grenze dorthin gelangen, wo unsere Sprache, unsere Gedanken, unsere Möglichkeiten nicht nur am Ende sind, sondern wo sie auch nichts mehr vorwegnehmen können. Wo wir feststellen müssen, dass keine Möglichkeit mehr da ist. Wo unsere Bezüge auch zu unserer Leiblichkeit, auch zu unserem Körper enden. Aber was ist Ostern? Der Ostermorgen schenkt den Menschen wieder eine Richtung. In den Begegnungen, die uns berichtet sind, die zum Kern, zur Mitte des Christentums gehören, begegnet wieder eine Intentionalität, eine Richtung, eine Perspektive. Und diese Perspektive ist ein Mensch. Und das hat eine körperliche und eine leibliche Dimension. Es hat sogar eine soziale Dimension. Es geht um die Würde und um die Wahrhaftigkeit unseres Zusammenlebens jetzt und in Zukunft. Wenn wir etwas verstehen wollen vom Aufbruch dieser frühen Gemeinde, wenn wir diesen kleinen summarischen Bericht vom Anfang der Kirche lesen, dann ist die erste Herausforderung, die wir haben, durch die Zeilen hindurch zu lesen, die Freude zu spüren, zu sehen, wie in den einfachsten Gesten, im Brotbrechen, im Gebet, im Gesang, in allen Zeichen dieser jungen Kirche, in den Hausgemeinschaften, im Streiten um die Wahrheit und die Würde des Zusammenlebens etwas aufbricht, losgeht von dieser stets anfänglichen Kunst des Lebens. Der Tod, zerreißt die Fäden der Hoffnung und der Erwartung und der Freude. Aber Ostern knüpft sie neu. Es spannt sie neu. Es spannt sie auf eine unvorhersehbare Weise neu aus in die Zukunft. Das liegt diesem kleinen Bericht zugrunde und Lukas wird es in den folgenden Kapiteln weitererzählen. Die ganze Apostelgeschichte ist geprägt von dieser Dynamik. Liebe Gemeinde, man hat diesen Text immer wieder belächelt, weil er eine Form des frühchristlichen Zusammenlebens idealisiert, die es so wahrscheinlich nie gegeben hat. Wir wissen aus den meisten Texten des Neuen Testaments, wie kompliziert und manchmal auch konfliktreich die Entstehung und die Entwicklung der frühen Kirche war. Aber was dieser Bericht aus der Apostelgeschichte ganz in den Anfängen der Kirche zu uns trägt, das ist, dass die Freude über Ostern konkret geworden ist. Nach allem, was wir wissen, haben sich die frühen Gemeinden zu besonderen Mählern versammelt, in Erinnerung an das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern und Jüngerinnen, aber auch zu anderen Formen der Gemeinschaft, der Koinonia. Die Freude hat, wenn sie wirklich Freude ist, auch eine Gestalt. So wie die Schönheit eine Gestalt hat, so wie die Freiheit nicht nur etwas ist, das uns in Gedanken bewegt, sondern wie die reale Freiheit ein Leben ohne Ketten ist, ohne Entwürdigung und Sklaverei. Und es ist unübersehbar, dass sich die frühe christliche Gemeinde auch mit dem Thema der Gerechtigkeit beschäftigt hat. Sie hat die einfachsten Fragen gestellt und versucht, nicht nur theoretische, sondern soziale Antworten zu finden. Was ist Gerechtigkeit? Und das Erste, was wir aus dieser kleinen Passage lernen, sie ist inspiriert von einer beeindruckenden Offenheit für den anderen, für die andere. Gerechtigkeit ist kein mathematisches Spiel. Sie bezieht das Gegenüber, das Du, den anderen, die andere wieder ein. Sie bezieht sogar Gott selber ein in das Nachdenken und in das Suchen. Und wir finden hier eine klare Definition dessen, was wir Bedarfsgerechtigkeit nennen. Die Bedürftigkeit eines Menschen. Die Bedürftigkeit eines Menschen ist die Leitlinie, die das frühe Christentum gewählt hat und die es prägen soll. Und wir ahnen, wie schwierig das umzusetzen ist. Und die Apostelgeschichte wird gleich darauf in ihrem dritten Kapitel etwas davon zu berichten haben. Dies alles, liebe Gemeinde, ist in den Anfängen der Kirche da. Und es ist das Wichtigste, dass wir das in diesen Zeiten der Verunsicherung thematisieren. Es ist eine Dynamik da, eine gemeinsame Ausrichtung, eine Intentionalität, eine Bewegung, die von Ostern ausgeht und die die Menschen verbindet in aller Unterschiedlichkeit. Und wenn man das geistlich sagen will, dann ist das dieser Geist, den wir den Heiligen Geist nennen, der Geist Jesu Christi, der die Menschen in einer Welt, in der die Fragen und Herausforderungen kaum geringer sind als in unserer Gegenwart, inspiriert und bewegt und verbindet. Und es ist eine schöpferische Bewegung, eine Ausrichtung hin zur Hoffnung und zur Würde unserer Wege in dieser Welt, die der Tod nicht zunichte machen soll. Und jetzt muss ich oder möchte ich noch einen ganz kleinen Umweg zu der Musik, die wir heute hören, und vor allem zu dem Komponisten aus dem Frühbarock machen, den uns der Württembergische Kammerchor heute vorstellt, zu Philipp Friedrich Buchner, geboren 1616, gestorben 1669. Ein Mensch, dessen nahezu gesamtes Leben sich in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges abgespielt hat. Geboren in Wertheim, so an der Grenze heute zu Bayern, gestorben in Würzburg nach einem sehr bewegten Leben, zuerst Protestant, dann katholisch geworden. Er, dieser barocke Mensch, denkt auch über die Zielrichtung seines Lebens nach. Und er hat dazu einen kleinen lateinischen Text geschrieben, den wir auf seiner Grabplatte finden können und den Sie, die Sängerinnen und Sänger, Sie, lieber Herr Kurz, wahrscheinlich auswendig kennen. Übersetzt geht er so: Steh, Wanderer, und höre. Wertheim in Franken gab mir das Leben, doch nicht die Bildung. Frankfurt hat es veredelt durch die Kunst der Musik. Polen hat es erleuchtet durch den katholischen Glauben. Im Glauben und in der Kunst hat Frankreich mich geübt. Italien hat mich vervollkommnet. Würzburg und Mainz haben den Heimgekehrten zu schätzen gewusst. Wer ich gewesen, wer und wo ich bin, fragst du. So höre, Philipp Friedrich Buchner, erzbischöflich, kurfürstlich, Mainzer und fürstbischöflich, Würzburger gab, Kapellmeister bin ich gewesen. 20 Jahre lang, hohen und niederen Wert. Zum Staube, von dem ich am 10. September 1614 genommen ward, bin ich am 23. März 1669 zurückgekehrt und ruhe unter dem nahen Hügel. Das Übrige sollst du erfahren, wenn wir uns wiedersehen. Unterdessen bete für mich und lebe so, dass wir uns wiedersehen im Himmel. So dieser Text. Das Übrige, liebe Gemeinde, das Übrige, von dem Buchner spricht, wir erfahren etwas davon schon jetzt in diesem kleinen Text, in seinen Bewegungen, in seinem Hinweis auf die Lieder, auf die Freude, auf die Musik, auf das Brotbrechen, auf die Gemeinschaft. Das alles weist in Richtung Ostern. Und die Frage, und das Wichtigste ist, es endet nicht, sondern es beginnt. Es fängt hier und jetzt schon an. Und unsere ganze Würde liegt darin, dass es hier und jetzt anfängt. Und Gott möge uns hüten, davor zu sagen, dass es jetzt aufhört. Mit dem Evangelium, mit der Kirche, mit der Hoffnung, mit der Welt. Der österlichen Botschaft zufolge sind wir stets, stets die erste Generation. Jeder Tag ist der erste. Jedes geboren werdende Leben ist ein uranfängliches. Jeder unserer Aufbrüche in die Hoffnung hat etwas Anfängliches. Und immer, immer ist der Tod in seinen vielen Gestalten unser Gegner. Heute in diesen Tagen tritt er uns mit seiner zynischen und offenbarsten Fratze gegenüber. Das ist der Krieg mit Waffen, auch der soziale Krieg, der dem anderen keine Lebenschance und keine Lebensgrundlage gönnt. Wenn ich für Augenblicke irgendwo stillstehe, bin ich immer noch zu schnell. Ebli, der lyrische Wanderphilosoph aus dem Kanton Zürich, mit dem Gehtempo eines Menschen, der noch staunen will und kann, und mit dem Blick für das Unbeachtete, mit der Gabe, dem Unscheinbaren, seine Größe. Der kleine Bach, ein Rinnsal, aber mit einer Sprache. Und der Wald, ein Haus, in dem man tagelang gehen kann, wie von einem Zimmer zum nächsten. Und seltsam, man findet nicht zurück in das erste Zimmer, weil wir, sobald wir es verlassen, es ein anderes geworden ist. Und ist es nicht ebenso mit den Dingen, die wir im Evangelium lesen und sehen und in den Lebensgeschichten der Menschen, die sich dadurch bewegen lassen, durch die Jahre, Jahrhunderte, inzwischen Jahrtausende hindurch? Seien wir also nicht erschrocken und vertrauen wir auch den kleinen Gesten und Wundern und Zeichen einfacher als heute war es wahrscheinlich nie. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Thank you.
Wir halten Fürbitte und wenn es Ihnen möglich ist, lade ich Sie ein, aufzustehen. Wir antworten auf die Fürbitte mit der Strophe O Adoramus Te Domine. Herr Sattelberger an der Orgel wird es anstimmen und wir stimmen dann mit ein und singen das jeweils zweimal, also in der Wiederholung.
Lebendiger Gott, himmlischer Vater, in den Erschütterungen dieser Tage und dieser Zeit, in allem, was an Gewaltsamem und Empörendem geschieht, lassen wir nicht nach, dir zu vertrauen. Wir hören und lesen die alten Geschichten, lassen uns berühren von den Anfängen, werden selbst Tag zu Tag zu Aufbrechenden und Anfangenden. Wir danken dir für alle Zeichen und Gesten der Hoffnung, die uns verbinden und ermutigen. Wir danken dir für die Verheißungen, die du den Elenden, den Witwen und Waisen, den Verlorenen, den Geflüchteten, denen, die im Staub liegen, gegeben hast und gibst. Und wir setzen fest darauf, dass dein Segen auch heute nicht von uns weicht. Wir hoffen und glauben und wir singen.
Des Lebens, gib uns die Gnade, die großen und die kleinen Wunder dieses Lebens nicht zu übersehen. Die Momente, in denen Menschen heil werden, in denen dein Himmel hereinleuchtet in unsere Begegnungen, in denen deine Kraft die Ohnmächtigen aufrichtet und ermutigt, ihre Wege zu gehen. Gib, dass wir nicht zynisch oder herzlos werden. Wir sind mit unseren Gedanken und Bitten bei den Betroffenen der Hitze und Dürre dieser Tage. Wir sind mit unseren Gedanken und Gebeten bei den Geflüchteten, bei so vielen Menschen, die keinen Ort haben, an dem sie willkommen sind. Wir sind bei den Frauen, Männern, Jugendlichen, Kindern, die in sich selber keine Beheimatung haben und auch keinen Halt in dir. Wir beten für alle, die in diesen Tagen bereit sind zu unkonventioneller Hilfe, zur Tröstung, zur Begleitung, zur Ermutigung. Für ihren Mut loben wir dich und danken und singen.
Für den Frieden beten wir, für das Ende der Waffengewalt und aller anderen Formen von Gewalt und Unterdrückung. Wir beten für Kranke, Trauernde, Sterbende und für alle, die ihnen beistehen, durch Rat und Tat und auch durch materielle Hilfe. Stärke du uns in unserer Verantwortung, für den Schutz der Natur und unserer bedrohten Schöpfung. Bleibe du, Gott, uns zugewandt. Dich loben wir und singen.
In Jesu Worte legen wir unser Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen vierstimmig, wenn es geht. Singet dem Herrn ein neues Lied und die Gemeinde singt die Strophen 1 und 3, der Chor die Strophen 2 und 4 und die fünfte Strophe singen wir gemeinsam.
Wir danken ganz herzlich für die Kollekte vom vergangenen Sonntag. Sie war für Diakonie Plus bestimmt und betrug 277,30 Euro. Ganz herzlichen Dank. Heute erbitten wir die Kollekte wieder für unsere eigene Gemeinde, die, wie Sie wissen, eine nur sehr kleine Gemeinde ist. Das heißt also auch wenig Kirchensteuer, aber Ihre Unterstützung zuverlässig, großzügig ermöglicht, dass es viele Angebote geben kann im Bereich der Spiritualität, der Musik, der Bildung, der Kultur, der Begegnung und auch der Solidarität mit bedürftigen Menschen. Ganz herzlichen Dank. Die Veranstaltungen sind im Liturgieblatt aufgelistet. Sie können da also noch mal genauer nachschauen. Auf jeden Fall laden wir ein für kommenden Sonntag zum Gottesdienst mit Pfarrerin Monika Renninger und am Montag, dem 31. Juli, beginnt die Theologische Sommerakademie der Citykirchen Stuttgart. Thema ist Frieden. An vier verschiedenen Sommerabenden von Montag bis Donnerstag gibt es verschiedene Aspekte zum Thema Frieden und es beginnt mit der Hospitalkirche, wo wir am Montag um 19 Uhr hier einladen zu Glücklich sind die Friedenstiften. Die weiteren Orte und auch Themen entnehmen Sie bitte Ihrem Liturgieblatt. Und dann am Sonntag darauf, am 6. August, ist hier auch wieder Gottesdienst mit Pfarrer Eberhard Schwarz.
Jetzt eine Gelegenheit, ganz herzlich zu danken dem Württembergischen Kammerchor, den Sängerinnen und Sängern, Frau Scheying, Herrn Wöhrle, Herrn Sattelberger oben an der Orgel für diese wunderbare Musik im Gottesdienst. Wir werden nachher noch die Gelegenheit haben, beim Kaffee miteinander zu reden. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Zeit. Heute Abend sind Sie, glaube ich, konzertant dann wieder unterwegs. Wir freuen uns schon auf das nächste Konzert im Herbst, dann im September, 24. September, mit Musik zu Martin Buzer. Und haben die Freude, Sie gleich zum Abschluss des Gottesdienstes noch einmal zu hören. Also herzlichen Dank. Wir wollen Gott um den Segen bitten. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.
Amen, Amen.